Ich kann einen Text produzieren und ein Textmodell erstellen, ohne selber händisch texten zu müssen. Dazu nutzen wir KI, generative KI, was wir aber dann machen, und das hast du auch jetzt gerade schon gut angedeutet, wir bauen damit ein Modell, speichern das weg und können dann skalierend produzieren.
Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation und coole neue Technologien. Und wir haben das absolute Hype-Thema für euch in dieser Folge aufbereitet und zwar genauer untersucht. Es geht um KI und zwar ChatGPT. Natürlich nicht nur, sondern es geht in Wirklichkeit auch ein cooles Unternehmen aus Berlin. Und ich habe aber jemanden hier im Studio mir eingeladen, der sich halt zu all diesen Themen ganz gut auskennt. Und wir wollten schon länger zusammensetzen. Und jetzt trifft es sich sozusagen oder fügt es sich sehr genial, dass wir natürlich auch dieses große Trendthema ChatGPT gerade vor uns haben. Deshalb, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Studio bist, Johannes Sommer, von Co-Founder oder Co-Geschäftsführer von Retresco in Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Moin, Nick, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, also Retresco ist natürlich jetzt nicht jedem Begriff. Ihr seid jetzt keine Brand für den Consumer, so, ihr habt keine Software, die jetzt jeder nutzen kann, sondern ihr macht B2B-Geschäft. Also ihr nutzt KI, um Texte zu erkennen und zu schreiben für Unternehmen, und das schon deutlich länger als ChatGPT existiert. Sag doch mal ganz kurz, was ihr seid in drei Sätzen.
Ja, das hast du schon extrem gut zusammengefasst. Genau, wir sind 2008 gegründet und beschäftigen uns tatsächlich mit der Automatisierung der menschlichen Sprache, könnte man sagen. Also mit dem Verarbeiten, dem automatisierten Verarbeiten natürlicher Sprache. Dazu gehört zum einen das Verstehen von natürlich sprachlichen Texten, also die Analyse von Content. Und auch das Generieren, also auf Basis von Daten oder auf Basis von Input automatisch Texte zu schreiben, sodass der Mensch nicht erkennt, dass diese Texte automatisch geschrieben
also
sind.
Also ein Klassiker wäre jetzt, ich habe eine Börsennews. Wenn ein Medienunternehmen jetzt Kunde bei euch sein würde, dann könnten die jetzt aus dem Börsennews, dem DAX-Bewegungen, die am Tag passiert sind, die werden gemeldet von der Börse in Frankfurt, und daraus könnte man jetzt Text generieren und sagen, am Vormittag war der Bagdax dort und am Nachmittag war er dort und so weiter.
Ganz genau. Also im Prinzip ist das tatsächlich ein Use Case, also Börsennachrichten, Fußballspielberichte beschreiben, im E-Commerce.
Geht Fußball? Also da habt ihr dann die Daten von den Kameras im Stadion oder funktioniert das?
Unterschiedlich. Also wir haben einmal im Amateurfußball, kriegen wir die Daten vom DFB. Da muss jeder Schiedsrichter in jedem Spiel, auch in der D-Jugend-Kreisklasse, nach Spielende die Spielberichtsbögen, die man früher noch mit Hand ausgeführt hat, muss man digital an den DFB übertragen. Wer hat gegen wen gespielt, wie war die Aufstellung, wer hat ein Tor geschossen? Und diese Daten nehmen wir und schreiben dann den Spielbericht. Das reichern wir an durch historische Daten, das heißt, wo stehen die gerade in der Tabelle? Wie haben die früher gegeneinander gespielt? Wie haben die letzten Spiele gewonnen oder verloren? Und dann kann man das Spiel eben auch einordnen. Da kann man nicht nur sagen, jetzt hat jemand ein Tor geschossen, sondern auch so Sachen wie der Außenseiter hat überraschend gewonnen, weil man weiß, wer der Außenseiter war in der Partie. Und kann das Spiel auf Basis der Daten dann beschreiben. Und das machen wir, wie gesagt, für den DFB im Amateurfußball, für jedes Amateurfußballspiel, was in Deutschland stattfindet, auf fußball.de. Und im Profifußball läuft es ein bisschen anders. Da gibt es professionelle Datenerfassungs-Companies quasi oder Datenhändler, die wirklich minutiös alles von einem Fußballspiel aufzeichnen an Daten, was es ist. Und die übermitteln auch uns die Daten und dann können wir auch ein Profifußballspiel beschreiben.
Okay, und das heißt, woher wusstet ihr, dass es diese ganzen Datenquellen gab? Also das ist ja den meisten Usern sich bewusst, dass sozusagen da so ein DFB-Schiedsrichter das alles aufschreibt. Das ist sozusagen, das erarbeitet ihr euch oder das ist euer Business.
Ja, genau. Also im Fußball haben wir einen Partner, Sportplatz Media ist ich glaube, der größte Vermarkter für Fußballseiten und Sportseiten, spezialisiert auf dem Amateurbereich. Und mit denen haben wir die Lösung entwickelt. Und die haben uns sehr geholfen. Woher kriegt man die Daten? Und was sagt man eigentlich über ein Fußballspiel? Und ja, also entweder über Partner oder wir arbeiten uns das selber. Oder der Kunde liefert uns die Daten. In den meisten Fällen ist das tatsächlich so die Regel, dass der Kunde Daten hat und wir überlegen für den Kunden, was können wir aus diesen Daten machen, was dir Business bringt.
Okay, das heißt, das ist ein Software-Business-Produkt. Also man kann euch über SaaS kaufen, ja?
Genau, es ist ein Software-as-a-Service, wo auch der Kunde selber Modelle bauen kann. Also es, ne, bisher funktioniert so, man hat Daten, zum Beispiel zum Fußballspiel, dann überlege ich mir, was kann ich auf Basis dieser Daten sagen, ja, und schreibe einen klassischen Storyplot und dann treffe ich Aussagen zu dem Spiel und baue relativ viele Varianten. Also wie kann ich den Fakt, dass jemand 1-0 geschossen hat, ausdrücken? Welche Sätze fallen mir dann zu ein? Also ich baue Varianten für diese Aussage und dann generiere ich mir so im Prinzip einen Text zusammen. Und ich baue quasi ein Modell, mit dem ich jedes Fußballspiel der Welt beschreiben kann. Und wenn ich das gebaut habe, kann ich auch jedes Fußballspiel der Welt beschreiben. So, das ist der Deal.
Okay. Gut, aber jetzt sind wir ja auch hier. Ja, es gibt ja euer normales Business, das schon seit ein paar Jahren gibt. Ja, 2008 ja, hast du gesagt. Und jetzt kommt neuerdings diese neue Technologie, oder für euch ist ja gar nicht so neu, diese Entwicklung um Generative AI. Ist es jetzt, ist das eine Bedrohung, oder weil ihr sagt, okay, da kommt eine amerikanische Softwarefirma mit, es gibt auch, glaube ich, ja auch natürlich europäische Startups, die da in dem Bereich tätig sind, und sagt ihr, Moment, das ist ja jetzt genau das, was wir machen, oder ist es eigentlich, unterscheidet sich doch sehr stark, weil bei euch geht es ja auch um Genauigkeit, also kann ja nicht jeder weiß, ChatGPT empfindet ja Namen, wenn es nicht genau weiß, und bei euch muss ja der Name des Torschützen richtig sein, sonst wäre es ja Quatsch, also sagen wir beim Fußballbeispiel jetzt geblieben. So, erzähl mal, wie siehst du gerade da auf diese Welt?
Ja, also es ist in jedem Fall ein Gamechanger in vielerlei Hinsicht, aber für uns wahnsinnig positiver. Es geht natürlich komplett in unsere Domäne, weil es um Textgenerierung geht, und Textgenerierung war bisher absolutes Nischenthema und wird jetzt auf einmal relativ breit. Und es macht im Prinzip, oder andersrum, es nimmt uns sehr viel ab. Und wir können es sehr gut für uns nutzen. Ich habe gerade erklärt, ich muss bei einem Fußballspiel automatisch zu betexten, muss ich vorne ein Modell bauen. Und ich muss mir überlegen, wie ist der Storyplot und wie drücke ich Sachen aus. Und wir nutzen ehrlicherweise selber auch GPT-3, zukünftig auch vor und auch andere Modelle möglicherweise, um diese händische Arbeit gar nicht mehr machen zu müssen, sondern wir benutzen die Kreativität der Sprachmodelle, Sachen auszudrücken. Das kann es nämlich sehr gut, um zu texten. Ich kann einen Text produzieren und ein Textmodell erstellen, ohne selber händisch texten zu müssen. Dazu nutzen wir KI, generative KI. Was wir aber dann machen, und das hast du auch jetzt gerade schon gut angedeutet, wir bauen damit ein Modell, speichern das weg und können dann skalierend produzieren. Wenn ich mit GPT-3 einen Fußballtext beschreibe und das nächste, müsste ich jedes Mal die Daten in GPT-3 kippen, lass mir einen Text generieren, muss den redigieren, muss gucken, stimmt das nicht, was steht da drin. Dadurch, dass wir vorne ein Modell bauen, können wir am Wochenende 50.000 Spiele beschreiben, ohne dass irgendein Mensch lesen muss, weil das Modell ist safe. Wir benutzen quasi KI vorne, um es initial zu bauen, und dann läuft es komplett in unser System und wir stellen sicher, dass die Daten, die reinkommen, und die Aussagen, die auf Basis der Daten getroffen werden, immer tatsächlich stimmen und richtig sind und dass der Text quasi compliant, wahrheitsgemäß richtig ist und so weiter.
Mit korrekten Namen und so weiter. Und genau. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine zentrale Frage, weil ich glaube, wir selbst als Future Candy und vielleicht ihr auch und jeder draußen fragt sich ja gerade, wie kann ich jetzt mit dem Tool Geld verdienen? Jetzt haben wir ja alle mitbekommen, OpenAI war for free und jetzt gibt es ja seit GPT-4 gibt es dieses Premium-Modell, man muss jetzt als User zahlen, aber natürlich ist anzunehmen, dass die nicht, das OpenAI nicht damit hauptsächlich Geld verdient, sondern die haben ja auch ein B2B-Produkt. Das ist also, wenn ihr die API habt, und das braucht man ja, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzählen, dass die Leute das verstehen. Also man kann sich eine API holen bei OpenAI, dann kann ich sozusagen ChatGPT oder GPT 3 oder 4 oder 3,5, je nachdem, anschließen, Dafür muss ich dann aber zahlen pro Text, oder?
Ja, also erstmal OpenAI ist nicht mehr Open. Also sie haben mit Open nichts zu tun, so sind sie angetreten, da sind sie jetzt nicht. Es ist einfach ein Unternehmen, was sehr viel Geld verdienen will und wird. Und was sie im Moment machen, ist tatsächlich so, sie haben Nutzeroberflächen, wo man eben, die wir alle kennen wahrscheinlich, wo man drauf rumspielen kann, prompten kann, kriegt irgendwelche zu Fragen stellen und oder Input geben und man kriegt Output. Und seit einiger Zeit bieten die eben auch APIs an, also Schnittstellen, auf denen man entwickeln kann. Und dafür bezahlt man Geld pro Token, also pro irgendwas. Ne? Also man bezahlt Geld für die Nutzung von...
Token war ja so eine Währung, die sie geschaffen haben, wo man nicht genau wusste, was da drin steckte. Das haben sie, glaube ich, immer noch, das Modell.
Naja, ein Token ist im Prinzip... ist im Prinzip... Anzahl von Zeichen, die generiert werden, ja, wenn ich irgendwie was anfrage. Und es ist deshalb nicht ganz eindeutig, weil ein Token kann ein Zeichen sein, kann aber auch ein Wort sein und das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Sprache ich generiere und so weiter. Aber genau, also der Abrechnungsfaktor ist der Token im Moment zumindest. Und was sie aber machen ist, sie stellen die API zur Verfügung, sodass Unternehmen wie wir das Modell nutzen können, um Anwendungen zu bauen, wie auch immer. Und das kann rein theoretisch jedes Unternehmen tun. Und dann gibt es jetzt aber natürlich verschiedene Bottlenecks. Amerikanisches Unternehmen, Rechtssicherheit, dann das, was du schon angedeutet hast, das ist ein Sprachmodell, das heißt, es rechnet statistisch aus, was ist das nächste Wort oder das nächste Zeichen, was kommen soll. Das heißt, da kann auch, wenn es was nicht weiß, ne, wird es trotzdem das nächste Wort generieren. Also das nächstbeste. Und das kann eben falsch sein. Und so weiter. Also da gibt es eine Reihe an Themen, über die man Bescheid wissen muss, wenn man es nutzt. Und was OpenAI in jedem Fall jetzt gerade probiert, ist, sich als Plattform zu positionieren. Das heißt, sie stellen APIs zur Verfügung, dass möglichst viele Entwickler und Unternehmen Anwendungen darauf bauen, um natürlich den Markt zu besetzen. Weil was sehr wahrscheinlich ist und was man ja auch weiß, Google wird mit Sicherheit auch Wettbewerbsprodukte dazu launchen. Es gibt sicherlich viele Open-Source-Bewegungen, die was dagegen stellen werden. Es gibt europäische oder jetzt ja auch in Deutschland einen Anbieter, der versucht, da was dagegen zu stellen. Und also OpenAI versucht den Markt quasi zu besetzen, bevor andere kommen. Und das machen sie gerade ganz geschickt, weil Microsoft stark investiert ist und natürlich mit der Power im Rücken man natürlich, sie versuchen den Marktvorsprung zu kriegen.
Ja klar, sie wollen halt der Go-To-Place sein für diese Textgenerierung. Jetzt mal das ist erstmal, glaube ich, interessant. Die meisten Leute wissen das ja nicht, dass da diese API existiert, diese Token-Abrechnung. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Also kommen wir mal zu euch als Unternehmen, Retresco. Du hast jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung in diesem Thema Automated Text Generation. Wie du bist jetzt überrascht, dass das jetzt so ein Thema wird, weil du ja selber schon länger damit sozusagen zu Kunden gehst. Wie ist denn da deine Beobachtung? Also ist es so, dass jetzt mehr und mehr Kunden, also dass das ein Thema war? Also dass viele Medienunternehmen sagen, ich habe so viele Texte am Tag zu schreiben, ich brauche da Support? Oder ist es nicht so?
Naja, wir tatsächlich beschäftigen uns natürlich auch schon mit den Vorgängermodellen, GPT-1, 2 und so weiter. Und was ehrlicherweise der überraschende Moment für uns war, wir haben die Modelle immer wieder angeguckt, was kann man damit machen und wie leistungsfähig sind sie? Und das, was jetzt mit GPT-3 eigentlich passiert ist, war nicht erwartbar gut. Das heißt, das, was die Sprachmodelle zu leisten in der Lage sind, das war für uns nicht, auch obwohl wir das durchaus beobachtet haben, das war einfach nicht erwartbar. Und das ist einfach ein Riesenwurf, den OpenAI da gemacht hat, muss man sagen. Und die Qualität ist verblüfft. Und was jetzt passiert, und das ist das, was OpenAI geschafft hat, KI war vorher ein viel besetztes Wort und viele konnten sich darunter nichts vorstellen, viele haben so getan, als könnten sich was darunter vorstellen und manche konnten es wirklich, aber es war nicht greifbar. Und jetzt kann ich auf einmal mich vor meinen Rechner setzen, kann irgendwas eingeben und sehe, wie dieser Text quasi wie aus Geisterhand entsteht und jeder kann auf einmal erleben, was KI ist und wie es funktioniert. Und es ist nicht mehr nicht mehr irgendeine Blase, sondern es ist auf einmal anfassbar. Und deshalb ist auf einmal der Hype auch so groß. Ja. Das gepaart, also es ist anfassbar, gepaart mit tatsächlich großer Leistungsfähigkeit. Also ich meine, OpenAI kann ja nicht nur Texte generieren. Ja, die haben mit DALL-E Bildmodelle gebaut oder kreative Modelle ermöglicht. Ich kann Musik komponieren, ich kann Code schreiben, ich kann Texte automatisch generieren, ich kann Bilder automatisch zeichnen, ich kann wahrscheinlich Bewegtbild automatisiert erstellen. Das sind, und zwar easy. Ja, so, das hat viele Kinderkrankheiten. Wir stehen da damit am Anfang, aber was es jetzt schon kann, ist extrem beeindruckend und was man für Anwendungen darauf basierend bauen kann und erstellen kann. Das sehen wir jetzt gerade. Ich meine, es explodiert. Ich glaube, jeder LinkedIn-Post dreht sich genau darum und alle zeigen, was sie Tolles gebaut haben. Ich glaube, die nächste große Aufgabe, und da sehen wir uns und sicherlich andere Unternehmen wie wir sehr, wie mache ich das jetzt? Aus einem beeindruckenden LinkedIn-Post, wie mache ich daraus ein Business für Kunden? Genau. Wie mache ich das anwendbar für einen Kunden von uns, der sagt, okay, ich muss aber trotzdem ein Produkt verkaufen und das Produkt muss ich beschreiben und ich darf keinen Quatsch erzählen und nicht blumig, sondern das muss genauso beschrieben werden, wie es ist und ich muss die Assets rausstellen oder ich muss meinen Kunden personalisiert das und das zur Verfügung stellen. Und wie kann der das nutzen, dass es rechtssicher ist, genau das sagt, was er will, dass er steuert, was die Aussagen sind und so weiter. Und genau das ist unser Business, generative KI zu nutzen plus Software drumherum. Um das zu bauen, um das für Kunden nutzbar zu machen.
Okay, was sind eigentlich so typische Zielkunden für euch? Also ich sehe auf eurer Webseite, Medienunternehmen sind natürlich eins, die jetzt irgendwie Webseiten betreiben müssen oder Content erstellen müssen. Dann, du hattest vom DFL erzählt oder DFB.
Genau.
Dann E-Commerce-Unternehmen, die diese Produkte anbieten? Also ich rate jetzt einfach mal was.
Genau, also eigentlich ist die Bandbreite relativ groß, weil es gefühlt in jeder Branche Grund gibt, zu kommunizieren, digital auf digitalen Kanälen zu kommunizieren. Das heißt, irgendwie braucht jedes Unternehmen Texte, die nach außen, nach innen, wo auch immer hingehen. Das heißt, wir haben eine recht bunte Kundenmischung. Unsere Kernmärkte und Fokusmärkte, in denen wir arbeiten, sind tatsächlich Medienunternehmen. Da in allererster Linie aber bei der Content-Analyse, automatische Kuration und Ausspielung von Inhalten.
Ja, ja.
Da kommen wir her, damit haben wir 2008 angefangen. In der Textgenerierung ist der größte Markt für uns im Moment tatsächlich Digital Commerce, also Unternehmen, die im Digitalen irgendwas handeln. Und dort ist es Landing Pages automatisch betexten, personalisierte Contents automatisch erzeugen, Produktbeschreibungen erzeugen, Produktvergleiche und so weiter, um zu texten. Also ein Beispiel, Mediamarkt und Saturn, dort betexten wir fast das gesamte Produktsortiment im Webshop automatisch. Das sind 250.000 Produkte, die automatisiert betextet werden. Und da sitzt, das war ein initiales Projekt, das alles zu bauen, die Modelle zu bauen. Und da gibt es dann im Prinzip ein kleines Miniteam von Content-Menschen auf der Kundenseite, die jetzt für all diese Produkte verantwortlich sind, für die Texte der Produkte verantwortlich sind und die betexten.
Aber das heißt also, die Texte der Produkte, das heißt, ich gehe jetzt auf eine Suchmaschine, suche nach einer neuen Kamera, die ich mir kaufen will, dann lande ich vielleicht auf der Seite eures Kunden, Mediamarkt oder Saturn, und dann klicke ich drauf und dann die Produktbeschreibung dort, die wurde durch eure Engine erstellt, und das heißt, ihr habt vorher festgelegt, was ist sozusagen der inhaltliche, das Konzept. Am Anfang steht irgendein netter Introsatz.
Genau, eine klassische Produktbeschreibung, wie man sie kennt. Was sind so, was ist das Produkt? Was sind die Top-Produktmerkmale? Warum ist die Kamera gut? Warum muss ich sie kaufen? Das wird automatisch auf Basis der Produktinformationen, die zugrunde liegen, erstellt. Und der Kunde hat die Hoheit. Also, die sind irgendwann mal festgelegt worden. Aber wenn jetzt sich irgendwas ändert oder die Content-Verantwortliche bei Mediamarkt sagt, wir müssen Texte anders verpacken oder wir haben eine Änderung inhaltlicher Natur oder wir brauchen eine andere SEO-Struktur, dann kann die das im Prinzip über die Software selber anpassen und dann über alle Texte ausrollen, für die das notwendig ist. Und auch, ist jetzt nicht im Mediamarkt der Fall, aber für viele Kunden eben auch in vielen Sprachen. Das ist das Zweite, was die Automatisierung natürlich kann. Ne? Ich baue einmal ein Textmodell in einer Sprache und kann damit all meine Produkte betexten in dieser Sprache, aber ich kann natürlich dieses Modell nehmen und übersetzt das auch wiederum automatisiert in unterschiedliche Sprachen, kann dann eben in verschiedenen Sprachen genau die gleichen Texte, also nicht die gleichen Texte, aber die gleichen Produkte auch automatisiert betexten.
Ja, okay, cool. Und jetzt, wenn du so auf die Welt guckst, ja, ich meine, ihr habt ja hier auch einen Businessplan. Gibt es denn Branchen, die traditionell, wo die ihr traditionell versucht anzugehen, wo man sagt, ey, die haben so extrem viele Texte, wo man viel automatisieren kann? Also ich denke jetzt als Laie, denke ich so an die ganze Jura, also die ganze hier Legal Business. Oder da kann man Gerichte, ja, oder die extrem viel so, oder öffentlicher Dienst, die ja viel so Verlautbarung haben und all sowas. Gibt es da nicht auch Branchen, wo die schon versucht anzugehen, die jetzt endlich angegriffen werden können, weil die jetzt endlich gehört haben, oh, ChatGPT gibt es, da spielt euch ChatGPT in die Hände, jetzt könnt ihr die endlich sozusagen ernten, diese Branchen.
Ja, also die öffentliche Hand wäre toll, ja, weil das ist nur sehr zäh ranzukommen, aber da ist der Bedarf, glaube ich, gigantisch groß. Natürlich jedes Unternehmen, was kommuniziert, tatsächlich haben wir auch im juristischen Kontext gerade ein Projekt, was auf generativer KI basiert, wo wir sehr für unseren Kunden sehr sophisticated, sehr spezialisierte Fragen direkt beantworten können zu bestimmten Gesetzestexten oder zu juristischen Fragen. Wir haben im Banking-Finance-Bereich gibt es brutal viele Daten, extrem viele Kommunikation, die stattfinden muss, also Compliance, aus Compliance-Gründen, du musst den Kunden informieren, Transparenz schaffen und so weiter. Es gibt unzählige Cases im Medizinbereich, Arztbriefe, irgendwelche Berichte. Das heißt, eigentlich kann man jede Branche ehrlicherweise durchgehen. Nicht in jeder sind wir wahrscheinlich der beste Partner, aber wenn ich überall Ahnung haben oder sonst irgendwas. Aber im Grundsatz sind wir relativ industrieagnostisch, muss man ehrlich
sagen. Also das heißt, weil das ist auch Teil deiner Dienstleistung oder eurer, dass ihr sagt, was du meintest, also wir nehmen wir stellen erstmal das Konzept für dem, was geschrieben werden muss. Das ist sozusagen auch noch Teil der Arbeit.
Also naja, am Ende ist es so, genau, also ja und nein. Also eigentlich sind wir ein Softwareanbieter. Ne? Software-Service-Anbieter, das heißt, wir gehen zum Kunden und sagen, hey, du hast da ganz viel Daten oder du hast einen Kommunikationsbedarf. Ja. Lass uns diese Kommunikation automatisieren. Service-Center-Kommunikation. Viele Unternehmen kriegen bombastisch viele Fragen über alle möglichen Kanäle und haben da Service-Center-Mitarbeiterinnen, die Fragen beantworten müssen. Den kann man helfen, ja, indem man sagt, hey, guck mal, wir analysieren die Frage, wissen, was er will, geben dir schon die richtige Antwort und geben sie raus. Chatbots wird jetzt durch ChatGPT logischerweise sicherlich nochmal eine ganz andere, wird es ganz andere Möglichkeiten geben und so weiter. Das heißt, wir haben eine Software, mit dem wir für unterschiedlichste Kunden Kommunikationscases automatisieren können. Und die Daten und auch den Case, der bringt eigentlich der Kunde mit. Aber in der Tat war es bisher so, dass es viel Erklärung brauchte und viel Überzeugung, dass ich Kommunikation automatisieren kann. Und durch diesen ganzen Hype im Moment ist das viel einfacher geworden, weil auf einmal keiner mehr daran zweifelt, dass man Kommunikation automatisieren kann. Jetzt müssen sie es nur richtig machen, also die richtigen Komponenten zusammenstecken, die Software richtig anwenden. Und jetzt haben wir ein anderes Spiel. Jetzt muss man nicht mehr überzeugen, dass es geht, sondern jetzt muss man vor allen Dingen gut zeigen, wie man es machen muss und wie es gehen kann.
Das klar. Gehen wir noch mal so ein bisschen ins Detail kurz rein. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig. Wie ist es eigentlich, wenn ihr jetzt einen Text schreibt mit eurer Software für Mediamarkt Saturn, wie es ja erwähnt, als Kunden, wem gehört eigentlich das Copyright? Ist es dann eures, weil es eure Software war? Oder ist es das von Mediamarkt Saturn, weil die es gekauft haben? Wie ist es rechtlich?
Sehr gute Frage. Tatsächlich, Deep Dive. Also im Grunde gehört bei uns der Text dem Kunden. Mhm. Weil der Kunde am Ende ja auch derjenige ist, der sagt, wie soll dieser Text aussehen, was will ich? Und im Idealfall nutzt er ja auch unsere Software as a Service, um selber den Text zu bauen. Also er braucht uns, bieten wir auch an, wir haben auch ein großes Partnernetzwerk, die unsere Software nutzt, um für Kunden Texte zu bauen oder Textmodelle zu bauen. Aber am Ende
selber,
ist es so...
Er selber genutzt sozusagen. Genau. Im Idealfall, er nutzt eure Software selber, okay, verstanden.
Genau. Und um es einfach zu machen, der Kunde sagt, wie der Text aussehen soll, entweder er baut den selbst, wir bauen oder wer auch immer. Und dann generiert er den Text. Dann gehört der Kunde, der Text dem Kunden. Und er hat auch, Copyright ist jetzt ein anderes Thema, weil Copyright-Schutz auf automatische Texte gibt's nicht. Copyright-Schutz gibt's, also Copyright gibt's schon, sorry, aber es gibt, doch, Entschuldigung, aber, also es gibt Copyright, den hat der Kunde, Aber es gibt keinen Urheberschutz.
Genau, okay.
Weil, ne, weil es eine Maschine geschrieben hat. Und Urheberschutz muss, steht drin, ist quasi eine und menschliche
das Geschichte. Das Gleiche bei, wenn man die amerikanischen, die OpenAI, also das ist ja ein anderer Case, aber da, wenn ich den benutze, ist es dann eigentlich genau das Gleiche, weißt du das?
Ja, also OpenAI nimmt sich da raus und sagt auch, dass das hier generiert ist euer Output. Hm. Und nimmt sich aus dem Game. Ist, was auch klug ist, weil natürlich die Frage mal ist, wie kommt bei OpenAI oder bei ChatGPT und so weiter, woher kommt eigentlich die Information? Und das ist nicht mehr nachvollziehbar.
Genau.
Ne? Also es gibt ja, ich meine, die haben das ganze Internet genutzt, um zu trainieren und auch andere Quellen, um dieses Modell zu trainieren. Das heißt, da ist Weltwissen drin. Da ist jetzt gar nicht nachvollziehbar, das ist ja auch die Schwäche, woher kommt eigentlich die Information, die ich bekomme? Weil sie kuratiert sich aus den Quellen, die da sind. Gibt es für eine Information keine Quelle, spuckt das Ding trotzdem irgendwas aus, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt.
Aber jetzt spüren wir mal ganz kurz, verlassen mal so ein bisschen euer Business, aber jetzt sind dich als Experten gefragt, gibt es nicht eigentlich auch einen Markt für sozusagen das Füttern dieses Systems? Also das wäre doch auch theoretisch für euer Business interessant, so eine Art SEO für ChatGPT zu sein, dass ihr sozusagen Kunden sagt, schick uns mal alles, was ihr an Dokumenten habt in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wenn einer mal jemanden sucht als Experten für das und das Thema, dann findet er zum Beispiel einen Anwalt. Wenn du sagst, ihr arbeitet jetzt auch für Anwälte oder so, dann könnte doch hier theoretisch jeder Anwalt da drin auftauchen. Wenn er nicht sozusagen mit ChatGPT gefunden wird, dann ist er gar nicht mehr.
Ja, also anders. Ich glaube, das nächste oder das, worum es jetzt sehr stark geht, wenn man überlegt, wie kann man das im Business nutzen, das ist ja das große Thema, wie kann ich eigene Datenbanken im Prinzip durchsuchbar machen und Antworten geben, die aus meiner Datenbank kommen und nicht aus dem Weltwissen.
Richtig,
das heißt, ich nutze das Sprachmodell auf die Wissensdatenbank, die ich als Unternehmen habe.
Job nur für meine Kollegen.
Exakt. Und, oder nur für meine Kunden, aber die Informationen kommen nur aus meinem Fundus, sozusagen, aus meiner Wissensdatenbank. Weil, so, und dann kann ich natürlich sagen, ein Kunde, also machen wir mal das theoretische Modell, ich baue irgendwie eine Abfrage, der Kunde kommt, stellt eine Frage, dann greife ich auf meine eigenen Informationen als Datenbank zurück, nutze aber das Textmodell, das große Large Language Model, was GPT ist, und gebe im Prinzip die Antwort, die aber basierend auf meinen Daten ist, sprachlich sauber wieder zurück. Und ganz vereinfacht. Und dazu brauchst du eben noch ein bisschen mehr Software drumherum. Aber das wäre ein Use Case. Und darum geht's. Also eine wer auch immer Kunde ist ja nicht daran interessiert, Weltwissen zur Verfügung zu stellen, sondern die wollen ihre eigenen Daten entweder irgendwie monetarisieren, kommunikativ nach draußen bringen, für Marketing, whatsoever genau. Der Use Case ist. Aber dafür ist es wichtig, dass ich irgendwie diese große World Knowledge erstmal beiseite lasse, sondern vor allen Dingen sage, wie kann ich generative KI benutzen, um meine Assets quasi zu verwerten und das möglichst datensicher und sauber.
Wir hatten jetzt das Glück, dass wir als Agentur das erste Mal gefunden wurden in ChatGPT. Ich weiß, wir wissen leider nicht genau, was die Frage im System war, aber da wurden wir als Agentur aufgelistet, innerhalb einer Antwort.
Aber bei Bing oder
im damals noch Chat. Ich glaube, es war noch vor der Eröffnung es war vor ein paar Wochen.
Okay, und dann wurde, war irgendwas,
hat wohl einer gefragt, was sind die Innovationsagenturen oder wer kann uns helfen bei dem und dem Thema? Und dann wurden so fünf Punkte Agenturen, Mitbewerber genannt und auch wir. Also da habe ich mich gefragt, wie sind wir eigentlich da reingekommen? Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist doch ein Business. So wie ist SEO in Zeiten der Suchmaschine ein Riesenbusiness war, kann das doch auch ein Business werden. Allerdings,
ich glaube, das Naheliegendere bis das im Moment ist, also ihr seid da mit Sicherheit drin, weil ihr halt irgendwo, ihr seid ja im Netz findbar.
Ja, ja, logisch.
So, und die haben halt große Teile des Internets.
Aber was genau? Das weiß man eigentlich nicht, ne? Bei
alles, die nehmen allen Content, der da ist. Also die nehmen auch Bücher.
Ihnen geben sie Bedeutung. Also geben sie irgendeiner Sache mehr Bedeutung. Das ist ja, aber ich weiß es nicht. Ich habe versucht zu recherchieren. Ich glaube, es hat mit Verlinkung zu tun. Wenn du, ähnlich wie bei SEO, wenn du häufig verlinkt wurdest oder so, dann gibt es irgendwie, bist du schneller gefunden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es dann häufiger aufgetaucht ist oder so. Wahrscheinlich ist es einfach die Frequenz der Daten oder so.
Hier bin ich raus.
Ja, ist kein Problem. Ja, ist ja auch okay.
Aber was im Moment sicherlich ein Business ist, es Menschen zu erzählen, wie man, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Business ist, es wird auch ein bisschen überhöht, aber wie man promptet. Also das Prompting ist ja, welchen Input gebe ich an ChatGPT, um welche Informationen zurückzubekommen oder welche Antwort zu bekommen. Und das nennt man Prompting. So. Und da kann man natürlich sehr, sehr weit gehen. Man kann wahnsinnig viel machen. Und das, was wir, ne, was, wenn man jetzt da anfängt, ein bisschen zu sagen, beschreib mal mich selbst oder sag mir, welche Schulen sind hier eigentlich die besten in der Stadt oder whatsoever. Das sind ja Spielereien, aber auch da kann man natürlich wahnsinnig gut steuern, was, welche Qualität an Antwort bekomme ich eigentlich zurück oder welche Qualität an Information. Und dieses Prompting, da gibt es jetzt den Begriff des Prompt-Engineers, ich glaube, der ist ein bisschen overengineert, weil ich glaube, so, ne? Aber wenn man sich damit befasst und sehr intensiv beschäftigt, dann kann man da über richtiges Prompting unheimlich viel rausholen an qualitativem Output. Und ich glaube, damit muss man sich beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es jetzt Engineers braucht, sondern ich glaube, es braucht Menschen, die sich damit einfach befassen in jedem Unternehmen. Und so ein bisschen.
Das ist ja so ein bisschen ganz banal, wäre es ein guter Fernsehmoderator vom schlechten Fernsehmoderator. Der eine kann halt gute Fragen stellen oder Moderator, ja, aber guter Reporter in der Zeitung, der gute Interviews führt, im Gegensatz zu einem schlechten Interviews führt, wahrscheinlich genau das gleiche als Job, ja, als richtiger, sozusagen als Prompting-Job. Okay, ja, finde ich interessanter Punkt. Also wir wollen ja sozusagen ergründen, wie, glaube ich, auch den Kunden, den Hörerinnen und Hörern und auch den Kunden des Podcasts hier darzustellen, wie man mit dem überhaupt Geld verdienen kann. Weil das ist eine Sache, unter der wir als Agentur natürlich leiden, dass Leute uns sagen, naja gut, ChatGPT ist doch umsonst. So ungefähr. Jetzt merken sie, okay, es kostet 20 Euro oder 20 Dollar. Aber die verstehen ja nicht, dass das ist ja nicht das Business, dass ich da umsonst was mich einlogge und da so als User dann meine Fragen stelle, sondern dass es entweder diese API-Schnittstelle gibt, genau, oder halt tiefere Business-Integration.
Ja, also was wir sehen werden in Zukunft sind ganz viele assistive Systeme, die uns irgendwie helfen, irgendetwas im Alltag einfacher zu tun, was wir bisher händisch gemacht haben, wo man generative KI einsetzt. Und da wird es viele Unternehmen geben, die sowas anbieten. Die Frage ist, wie robust sind diese Lösungen, weil sie am Ende natürlich immer auch substituiert werden können, entweder durch OpenAI selbst oder durch Microsoft, weil die dann irgendwas Schlaues bauen. Aber zum Beispiel dieses Augmented Writing, ne? Also das heißt, ich fange an, einen Text zu schreiben und weiß nicht weiter und dann gebe ich halt drei Schlagworte vor und sage, bitte schreib den nächsten Absatz für mich auf Basis dieser drei Wörter und von dem, was ich bisher geschrieben habe, schreib den Text weiter. Da wird das Ding schreiben und je nach Kontext kann da was richtig, richtig, richtig Gutes rauskommen. Das heißt, Unterstützung in kreativen Prozessen, so diese assistiven Sachen, da werden wir, glaube ich, an ganz, ganz, ganz vielen Ecken
Sagen wir mal ein Beispiel. Was würde man denn so schreiben?
Beispiel, ich bin, wir können gerne in dem Kontext von Produktbeschreibung bleiben. Ich soll jetzt einen Produkttext schreiben zu einem Turnschuh, zu einem ganz spezifischen Turnschuh. Und da muss ich mich vorher hinsetzen und muss mir überlegen, okay, was kann ich zu einem Turnschuh sagen und wie kann ich den beschreiben? Und jetzt sage ich einfach, hier sind die Daten von dem Turnschuh, schreibe mir mal eine Produktbeschreibung. Ja. Und dann schreibt ChatGPT oder GPT-3 oder 4, was auch immer ich benutze, schreibt mir eine Produktbeschreibung. Und die wird sehr, sehr gut sein. Und ich brauche also im Prinzip eigentlich nicht mehr selber texten. Oder ich bin, viele SEOs nutzen das, ne? Ich kann sagen, ich gebe ein paar Stichworte vor, schreibe mir einen SEO-Teaser für ein bestimmtes Produkt, ein Thema, eine was auch immer, eine Category-Page, gebe dem bestimmten Input, was die Category beinhaltet und dann schreibt es automatisiert nach bestimmten Regeln, die ich vorgeben kann, mir einen wunderbaren SEO-tauglichen Text. Das heißt, das sind assistive Systeme, sie helfen uns im Alltag einfach zu machen. Okay. Nimm dir, du willst einen Vortrag halten, ja, und sagen, oh, drafte mir mal so die Agenda, wie muss ich, oder die Einleitung und so weiter. Und dann draftet mir das Ding. Oder ich sag, ich muss
Klar.
Ich kann Sachen strukturieren. Ich kann sehr gut diese Chat-Anwendungen werden stark kommen, Frage-Antwort, Question-Answering-Geschichten, ja, Augmentation von Schreiben, Bildgenerierung, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? Genau. Bildgenerierung, du kannst anfangen, durch Daten-Input zu sagen, generier mir dafür ein Bild. Und es ist eine atemberaubende Qualität, was da schon rauskommt. Das heißt, so Kreativprozesse, wenn ich als Agentur pitche und überlege, was habe ich für unterschiedliche Ansätze, wie kann ich das als Bild verarbeiten oder wie, was ist eine Visualisierung dessen, was wir hier als Konzept geschrieben haben, kann ich mir zumindest Inspiration holen. Das heißt, es wird vieles geben, wo uns die KI assistiert. Also ich glaube, diese End-to-End-Automatisierung, ich mache was komplett obsolet, das ist jetzt vielleicht noch gar nicht das, worum es im ersten Schritt gehen wird, sondern in vielen Stellen, wie hilft es uns im Alltag? Das ist ja auch, warum Microsoft so rein investiert. Die bauen das in ihre Produkte. Letzte Woche gab es die Präsentation, wo sie gezeigt haben, wie werden sie diese Systeme tatsächlich über Copilot, also einen Assistenten in Word, in Excel, in PowerPoint, in Teams verfügbar machen. Und wie nutzen sie das? Ne? Ich schreibe Word, schreibe mir ein Konzept und dann sage ich, strukturiere es mir vor. Und dann ist auf einmal in meinem Word mein Konzept vorstrukturiert. Oder so. Also man kann das jetzt endlos weiterzählen, aber es wird ganz viele Sachen geben, wo uns KI zukünftig unterstützen wird, die wir heute noch händisch machen. Und es wird uns das Leben massiv vereinfachen. Ob das jetzt immer cool ist, gut, darüber kann man dann auch wieder diskutieren, aber das wird mit Sicherheit passieren.
Und sag mal, eure Texte, also das Thema Audio hatten wir im Vorgespräch kurz, also könnte ich eigentlich auch eure Software nutzen und jetzt das mir auch vorlesen lassen? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich dann banal, dann einfach eine Schnittstelle zu haben zu einer Voice oder?
Genau. Also wir haben, wir machen ganz unterschiedliche Projekte auch, wo es um Voice geht, also wo sowohl Sprache verstanden wird, als auch wieder ausgegeben. Ah, okay. Da sind wir meistens dann Teil von einem Stack. Also da nutzen wir, wenn wir selber bauen, andere Software oder wir sind bei Kunden ein Teilstück Software, was in diesem Prozess genutzt wird, wo wir halt, was wir tatsächlich gut können, ist eben das Verstehen von dem Intent oder von dem, was gesagt wird, geschrieben wird, whatsoever. Und wir können eben sehr gut dann auch zum Beispiel Antworten formulieren, wenn man es jetzt mal in diesem...
Ja, aber dann brauchst du halt die Software, die das dann generiert in Audiosignal und so weiter. Genau. Aber das ist ein Thema, das gibt es heute schon und du glaubst natürlich jetzt mit, das haben wir jetzt gar nicht so besprochen, das finde ich wird auch zu wenig überhaupt besprochen auf dem Rücken dieses Trendthemas, dass auch Audio natürlich sich extrem verändern kann.
Audio, also, alles, also ich meine, das Wahnsinn, was wir jetzt sehen, auch ein schönes Anwendungsszenario, gibt es auch irgendjemanden, der das schon quasi gebaut hat. Also kann man sich angucken im Netz. Ich nehme einen Podcast und bebildere automatisiert diesen Podcast. Das heißt, ich erzähle im Prinzip eine Geschichte, die ich auch visuell unterstreichen kann. Ne? Also wir würden jetzt hier reden und auf Basis der Keywords, die wir einfach in unserem Gespräch sagen, wird hier parallel auf deiner Website, wird dir noch werden tolle Bilder angezeigt oder wird dann GPT-3-Logo groß platziert oder ich erzähle jetzt von dem Beispiel, vielleicht wird irgendwann dann die Website aufploppen und sagen, whatsoever. Also das heißt, ich kann auf einmal, ne, oder ich kann mir Songs komponieren lassen im Style von irgendjemandem. Das ist halt alles vogelwild, aber das sind viele Anwendungsszenarien, die, wenn man sie in einem Business-Kontext denkt, natürlich sehr, sehr mächtig werden können. Und ja, also Audio zu generieren war bis vor nicht allzu langer Zeit extrem schwierig und sehr hölzern und mechanisch. Und jetzt kann ich im Prinzip jede Stimme dieser Welt imitieren.
Also banaler Case, so die Hotlines, wo du anrufst und dann musst du da, das funktioniert da nicht. Wiederholen Sie das doch mal bitte, Menü 3, was wollten Sie? Und furchtbar. Und das wird ja jetzt deutlich verbessert, nehme ich an. Und natürlich, wo gibt es überall Audioquellen? Also Podcast, Riesenthema, da können wir, da, und ich wundere mich auch, dass es es gibt ja zum Beispiel im Recruiting-Markt, also ich weiß jetzt, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht euer Business, aber wenn ich eine Firma bin, die pro Jahr 100 Leute einstellen will, dann müssen die 2000 CVs und Anschreiben sich anschauen und da gibt es ja inzwischen so tatsächlich so Gesichter, also auch so Computergesichter, die dann mein erster Point of Contact sind und ich hoffe, dass da diese Erfahrung jetzt verbessert wird durch ChatGPT und ähnliche Content-Tools. Vielleicht nochmal jetzt so zum Schluss, gibt es denn so lustige Anekdoten, weil jetzt du bist ja ein paar Jahre dabei, wo du sagst, jetzt vielleicht nochmal in der Vergangenheit, wo du sagst, ey, da hat jemand, ein Kunde von uns, das genutzt oder das hat gar nicht funktioniert, wir haben versucht, das für einen Kunden zu machen oder gibt es auch Überraschendes, wo du dachtest, ey, ich hätte nie gedacht, dass das so krass gut funktioniert. Also ein paar überraschende Erkenntnisse hast du uns ja schon gegeben oder gibt es vielleicht keine Geschichten, die dir jetzt...
Also es gibt Milliarden Geschichten, ich glaube, viele sollte ich gar nicht erzählen, lieber. Insofern.
Du hast keine Namen.
Nein, aber also naja, klar, also Buff ist man immer wieder mal. Also jetzt gerade in den letzten Wochen passiert wahnsinnig viel, was auf einmal möglich ist. Also dem Moment, wo man staunt, was eigentlich geht, das ist, den gibt es oft. Aber es gibt natürlich. Ja, gibt auch absurde Geschichten, müsste ich jetzt mal doll drüber nachdenken, aber passieren immer auch Sachen, Okay. Ich glaube, die absurdesten Geschichten sind immer die, wo Leute glauben, wie KI funktioniert und was sie dem alles zuschreiben. Also es ist ja lange dieses nicht greifbare Ding gewesen und es kamen dann Kunden, die gesagt haben, oh, könnt ihr mir ja einfach meine Webseite betexten und dann sagst du, okay, können wir schon machen, aber was ist der Input? Ja, wir haben keinen Input, ich bin ja die Firma und also so völlig überhöhte Ideen, weißt du so.
Komm jetzt mal vorbei und dann schreibt mir aber den
Content. Genau, und dann schreibt ja die KI, die weiß ja alles über mich und wo du denkst, na nee, ne, also irgendwie, das ist ja nicht, also da gibt's eine Reihe Geschichten, die okay, mir konkret gar nicht einfach dabei.
Ja, okay, also ich finde auch interessant, aber das jetzt philosophisch ist, dass man so seit Jahren auf dieses Thema KI geguckt hat und ich hatte ja von euch auch schon vor Jahren gehört und bei euch war es wirklich so ein richtig schöner, geiler Business Case und jetzt wird es unterstützt, hast du ja alles beschrieben von ChatGPT und man guckt so in andere Richtungen, so zum Beispiel Streaming, ja, und dann denke ich so, wie schlecht sind eigentlich diese Streaming-Plattformen immer noch? Wenn ich da könnte doch auch über KI viel besser der Content ausgelesen werden, mir bessere Vorschläge gemacht werden. Andauernd sitze ich beim Mittagessen und irgendjemand erzählt mir von der neuen Netflix-Serie, wo ich denke so, ey, wieso habe ich davon noch nichts gehört? Das müsste doch in meinem Feed zu sehen. So, ich gucke doch sowas Ähnliches. So, warum sind die KIs in diesen Sachen so unglaublich schlecht? Und auch bei den Amazon-Seiten, wo du sagst, seit 15 oder 20 Jahren steht da drin, ja, User, die das gekauft haben, auch das gekauft. Also ich denke, da ist eigentlich gar nichts passiert. Und dann kommt auf einmal und deshalb wie so ein UFO dieses ChatGPT, was ja selber überhaupt genau wie ein Wunder Texte generiert. Also da war ich auch selbst überrascht, wo ich dachte, wow, wie wenig hat sich in einigen Ecken getan. Vielleicht stimmt das gar nicht.
Aber ja, also jetzt, ja, da muss man aufpassen, also Netflix war lange Zeit so irgendwie eins der Paradebeispiele, wie toll Recommendations auf einmal irgendwie
funktionieren.
Ja. Ich bin auch dabei, ich finde es jetzt auch selber manchmal ein bisschen frustrating, aber man muss anders sagen, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen KI seit vielen Jahren extrem sinnvoll eingesetzt wird. Und auch in unserem Bereich und ganz vielen anderen, in der Medizin, ich meine, self-driving cars, ich meine, und so weiter, was da alles passiert ist, wie wir navigieren, ne? wie Google genau. Weiß, wo ich hinfahren will, ohne dass ich Google gesagt habe, wo ich hinfahren will und wie es mich dann durch, das ist alles, also wir haben, und ich glaube auch in hochspezialisierten Bereichen, in der Industrie gibt es KI-Anwendungen, die sind super, aber wieder das Gleiche wie zum Anfang schon gesagt, das waren immer Nerd-Themen. Es sind sehr spezialisierte Bereiche und OpenAI macht es auf einmal so greifbar und man glaubt, KI gibt's jetzt erst. Nein, KI gibt's schon eine ganze Weile und macht schon ganz viel Sinnvolles in vielen, vielen Bereichen. Aber OpenAI macht's auf einmal, wie soll ich sagen, salonfähig, angreifbar, überhaupt erstmal.
Ja, weil es auch so digestible ist. Sie schreiben und fragt was ab und dann kriegt man wirklich so einen Text, den man auch schnell mal lesen kann. Das ist nicht so eine, die geben uns nicht so eine Wikipedia-Seite mit Millionen Zeichen, sondern wirklich eine kurze Zusammenfassung. Aber nochmal zurück zu euch, ganz kurze Frage. Das Geschäftsmodell ist also klassisch SaaS. Auch wenn ich viele Texte generiere jetzt über eure Software, dann würde es nicht mehr kosten, oder was? Da gibt es halt so Packages wahrscheinlich, aber es ist nicht so, dass ihr pro Text bei mir abrechnen würdet. Oder gibt es das auch?
Wir rechnen tatsächlich nicht pro Text ab, aber ja. Also es ist logischerweise so, je mehr Text ich produziere, desto günstiger wird es dann am Ende pro Stück, wenn man es rechnet. Das ist schön. Okay. Aber in Summe ist SaaS-Modell, man bezahlt eine Lizenz und je nachdem, wie viel Content man generiert, so viel Lizenz bezahlt man. Aber ja, es ist Automatisierung. Das heißt, die Stückpreise fallen drastisch.
Okay, nochmal eine Frage jetzt sozusagen für unsere innovationsinteressierten Zuhörer und Zuhörerinnen, so als Tipps und Kniffe. Ja, du machst das jetzt ein paar Jahre, jetzt hast du einen Vorteil, dass ChatGPT bekannt ist, aber wie hast du das eigentlich im Vertrieb gemacht? Also bist du dann hingegangen mit dem Computer und hast dann, wie konntest du das eigentlich zeigen, so eine Software? Wie kann man eigentlich Leute mitnehmen? Also weil das ist ja unemotional erstmal, so eine Produktbeschreibung oder so. So wie emotionalisierst du das? Also, weil das ist ja ein Problem, das viele der Hörer und Hörerinnen haben, die ähnliche Produkte oder so Softwareprodukte verkaufen. Hast du da einen guten Tipp?
Also die Frage finde ich mega gut. Die hat mich noch nie jemand gefragt und ist eigentlich eine Riesen-Challenge.
Ja.
Weil Texte zu verkaufen, also auch Textgenerierung zu präsentieren, ist auch scheiße, ne? Weil, ich meine, genau. Zeigst deinen Text auf PowerPoint und sagst, oh, der ist automatisch generiert, aha, ist ja stinklangweilig. Also insofern eine mega Frage. Es gibt also Tricks und Kniffe. Also tatsächlich, um es zu emotionalisieren, war lange Zeit das beste Beispiel. Man nimmt die Daten vom Kunden und produziert auf den Daten von dem Kunden
live sozusagen.
Im Prinzip Text und zeigt ihm, guck mal, das sind deine Daten, das ist deine Website und das ist der Text, der da draus gestanden ist. Und übrigens, das ist das nächste Produkt und da ist auch ein Text. Oder was auch sehr emotionalisiert hat, muss man sagen, ist Fußball. Das heißt, wir haben natürlich ein Beispiel gebaut mit Fußballtexten, wozu jeder was sagen kann. Jeder von uns kann einen Fußballtext lesen, hat eine Meinung, ob er Ahnung davon hat oder nicht, aber jeder kann was dazu sagen. Und dann haben wir Demos natürlich gezeigt. Also man muss das Produkt zeigen, oder sagen wir nicht das Produkt, das ist boring, die SaaS ist relativ boring, das ist eine SaaS-Plattform, habe ich Daten und baue Text, sondern man muss sagen, wie transferiere ich eigentlich den Input und wie mache ich daraus Output. Und wenn ich das dem Kunden zeige und visualisiere auf seinen Daten und er sieht auf einmal, was bei ihm möglich ist, dann hat man meistens den emotionalen Aha-Effekt.
Okay, ist geil. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Den nehmen wir mal mit. Noch zum Abschluss, das ist eigentlich ein Vorteil. Also ich mache jetzt ein bisschen Werbung für euch. Wenn man sich für eure Softwarelösung interessiert, findet man euch im Netz. Ja, Johannes Sommer bei LinkedIn oder sonst halt auch retresco.com, ja, oder .de.
Sowohl beides. De.
Und wie man spricht, also
Retresco. Retresco mit C-R-E-S-T-R-C-O.de.
Genau. Wir verlinken es natürlich. Ist es eigentlich, also das vermute ich jetzt mal ganz banal, ist es nicht, ich war jetzt gerade bei einer Podcast-Aufnahme bei Edeka und die dürfen zum Beispiel nur mit Softwareunternehmen zusammenarbeiten, die ihre Algorithmen in Deutschland laufen lassen, wegen der ganzen DSGVO-Problematik und so weiter und so fort. Ich meine, gut, Produkttexte haben jetzt keine DSGVO, aber ist das nicht...
Das denkst du, ein Riesenthema. Also ja, natürlich. Also ja, ist ein Riesenvorteil, europäischer Unternehmen, ein großer Nachteil im Moment in OpenAI hat, weil sie im Moment das nicht lösen. Ich vermute, dass Microsoft es für sie lösen wird.
Klar, die haben
ne? Also das ist ja auch absehbar, dass Microsoft oder bietet ja auch schon Lösungen an. Aber ja, das ist total wichtig. Klar, wir arbeiten mit Kundendaten. Wir machen ja nicht nur Produktbeschreibungen. Ja? Wir machen auch wir verwalten Finanzdaten, wir machen personalisierte Content-Produktion, wir machen auch Arbeitszeugnisse automatisiert. Also im HR haben wir schon auch irgendwie unsere Finger drin. Aber natürlich geht es immer um sensible Daten und es geht immer um Daten, die ein Kunde selber hat und die verarbeitet. Und das will kein Kunde irgendwo reinkippen, wo er nicht weiß, was damit passiert.
That's the point. Wow, Johannes, vielen Dank. Wir werden uns wiederhören, wenn es GPT-5 gibt oder 6, ja, je nachdem, wie schnell das jetzt alles geht. Wenn ihr Lust habt, Johannes könnt ihr, glaube ich, im Internet ganz gut treffen. Das Thema ist heiß. Wir werden euch das hier im Podcast weiter beobachten. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, mir Feedback zu geben, gerne nick@futurecandy.com. Ihr kennt das. Bewertet uns in eurem Player, gebt uns ein paar Sterne, idealerweise 5 Sterne. Und wir hören uns hier wieder beim nächsten Mal. Wir kommen jetzt demnächst zur 100. Folge. Ja, da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis dann, tschüss und bis bald. Thank you.